SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Danke für die geile Musik. So verabschiedete sich gestern Nacht ein Twitter-User von dem Pionier und Wegbereiter der elektronischen Musik Vangelis, dessen Tod am Abend bekannt wurde. Ein genialer Komponist sei er gewesen, jetzt erobere er das Paradies. Eine Anspielung auf seinen Soundtrack zum Columbus-Film 1492, Die Eroberung des Paradieses. Keiner habe die Filmgeschichte mehr geprägt, schreibt ein anderer. Und auch der Justizminister Marco Buschmann twittert, der Tod des Komponisten mache ihn sehr traurig. Der Grieche Vangelis begann 1973 seine Solokarriere, experimentierte mit elektronischer Musik und nach dem Oscar für Chariots of Fire kam für ihn ein Erfolg nach dem anderen. Anfang der 2000er begann Vangelis auch mit Orchestermusik zu experimentieren und komponierte 2002 die Musik zur Fußball-WM in Korea und Japan. Unterdessen schaut das Feuilleton weiterhin nach Cannes, wo gestern der neue Film des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov seine Weltpremiere feierte. Der Film, der die tragische Geschichte von Tschaikowskis Ehefrau erzählt, die verzweifelt versucht, die Liebe ihres homosexuellen Mannes zu erringen, sei ein unangenehmer Film, meint die Taz. Auch Jan Küveler findet in der Welt, der Film kratze dicht an Kitsch und Manierismus. Zimmerfluchten, Korridore, Birkenwälder unter Wasser sind in ein altmeisterliches Licht getaucht, ein sanfter Nebel wabere überall. Und in der Süddeutschen Zeitung wird spekuliert, ob die Jury das düstere Werk, das in normalen Zeiten in die engere Wahl um die Goldene Palme gehören würde, tatsächlich auszeichnen wird. Serebrennikows Regimekritik hin oder her, letztlich sei es immer noch ein russischer Film. Russland und der Krieg in der Ukraine beschäftigt heute die Kulturseiten auf unterschiedlichste Weise. In der Welt fordert ein umfangreicher Artikel dazu auf, Russland zu entputinisieren. Wie kann es im Zeitalter des Internets gelingen, Löcher in Putins fast totale Meinungskontrolle zu schlagen? Wie lassen sich Teile der russischen Öffentlichkeit erreichen, wird gefragt. Antwort: Eine Informationsfront von außen muss errichtet werden, so wie es Nawalny vorgeschlagen hatte. Rechnen müsse man dafür mit dem Interesse derjenigen, die trotz allem kritisch sind, misstrauisch und neugierig. Und mit denen könne die Stimmung in der russischen Öffentlichkeit auch plötzlich kippen, hofft man hier. Die SZ berichtet über eine amerikanische Initiative der University of Pennsylvania, die die Ukraine beim Schutz ihrer Kulturgüter unterstützt. Sie beraten dort Menschen, wie sie ihre Sammlungen und Gebäude sichern können und organisieren zum Beispiel Verpackungsmaterial. Dass die russische Kriegsführung es gezielt auf das kulturelle Erbe der Ukraine abgesehen hat, sei mittlerweile klar. Gekämpft werde nicht um Rohstoffe oder Machtsphären, sondern um kulturelle Identität, Sprache, Geschichte, Kunst. Es ist eine Taktik der verbrannten Erde. Es geht darum, die historische Präsenz der Ukraine zu entfernen, sagt der amerikanische Anthropologe Brian Daniels in der SZ. Und die FAZ beschäftigt sich mit einem weiteren russischen Trend, den Kriegsbloggern, die live und hautnah über ihre Telegram- oder YouTube-Kanäle aus dem Krieg berichten. Erfolgreichster Kriegsblogger ist Semyon Pegov mit über 1 Million Followern. Die Bilder wackeln, der Ton rauscht, er fährt auf dem Panzer mit und läuft durch zerstörte Orte, mitunter ist er bei Feuergefechten in vorderster Reihe dabei und stellt seine Emotionen zur Schau, berausche sich am Krieg, schreibt die FAZ, ebenso wie die Kriegsbloggerin Christina Melnikova, die unter dem Namen Barbie im Krieg offenbar Menschen in Russland ansprechen will und möchte, die der Ukraine die Zerstörung wünschen, berichtet die FAZ heute über den russischen Kriegsblogger-Trend.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.